auch wenn die Zahl der Kontakte, die in der Weihnachtszeit möglich sein sollen, höher liegt als im Rest des Dezembers, dann muss sich doch jeder oder sollte sich jeder bewusst sein, dass dieses kein normales Weihnachtsfest, sondern ein Weihnachtsfest in der Pandemie ist und dass in der Familie, in dem Kreis derer, die sich treffen, Vorkehrungen getroffen werden sollten, damit es eben ein Fest wird und keine Auslösung von Infektionen. Es gibt den sehr sinnvollen Rat für die, die das können, denen das möglich ist von ihren Arbeitsabläufen her, in den Zeiten, in den 5, 6 Tagen vor dem Heiligen Abend eine sogenannte Schutzwoche einzulegen.
Wir sind jetzt in der Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Bundesministerien. Herzlich willkommen an Sie. Ein kurzer Hinweis meinerseits vorab, weil wir wieder übertragen werden und nicht jeder unsere Einrichtung kennt. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation. Und wir veranstalten hier in diesem Saal an dieser Stelle Pressekonferenzen, bei denen unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse ihre Fragen loswerden können und sie an unsere Gäste richten. Wir werden auf Phoenix begleitet von Gebärdendolmetschern. Vielen Dank, dass Phoenix das gewährleistet. Und es sind heute Frau Reusch und Frau Rieger, auch an Sie herzlich willkommen. Und wir beginnen wie immer am Freitag mit den Terminen der Kanzlerin in den nächsten Tagen, in der kommenden Woche. Herr Seibert, bitte sehr.
Einen schönen guten Tag, auch von mir. Der erste Termin, den ich Ihnen nennen will, Montag, der 30. November, da wird die Bundeskanzlerin ab 11 Uhr das sogenannte Corona-Kabinett leiten. Und dem schließt sich am Montag dann um 14 Uhr an eine virtuelle Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Europaausschüssen der EU-Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments. Das ist ein Forum, das sich COSAC nennt. Schwerpunkt wird sein unsere Ratspräsidentschaft, die noch bis zum 31.12. geht. Diese Konferenz dient in erster Linie dem Informations- und Erfahrungsaustausch der Abgeordneten der Parlamente, der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments. Das Ganze ist öffentlich und wird im Internet übertragen auf www.parleu2020.de. Dann ebenfalls am Montag ein weiterer Termin im Rahmen der digitalen Bürgerdialogreihe Die Bundeskanzlerin im Gespräch. Sie wissen, in den letzten Wochen gab es einen solchen Bürgerdialog mit Auszubildenden und Ausbildern. Es gab einen mit Menschen aus der Pflege, sowohl Pflegern als auch Menschen, die Pflege empfangen. Und nun wird es am 16 Uhr am Montag einen solchen Bürgerdialog mit Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen geben. Das Ganze wieder live verfolgbar auf bundesregierung.de. Am Dienstag der Digitalgipfel 2020, eine jährliche Veranstaltung, in diesem Jahr passenderweise rein digital. Der Titel lautet Digital nachhaltiger Leben. Es geht also um die Frage, wie nachhaltige Digitalisierung gestaltet werden kann. Das heißt, es wird zum einen diskutiert, wie Digitalisierung einen spürbaren Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten kann. Aber es wird auch darüber diskutiert werden, dass sich Digitalisierung und Nachhaltigkeit nicht gegenseitig ausschließen. Die Kanzlerin macht um 13 Uhr einen kurzen digitalen Rundgang an ausgewählten Beispielen. Wird sie sich ein Bild davon machen, wie mittels Digitalisierung Verfahren und Prozesse effizienter ablaufen können, ressourcenschonender, leistungsfähiger und schneller. Anschließend führt sie ein Gespräch mit der Kommunikationswissenschaftlerin Professor Miriam Meckel und mit dem Präsidenten des Bitkom, Achim Berg. Mittwoch, 2. Dezember, wie immer um 9.30 Uhr die Tagung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin und daran schließt sich dann an die reguläre Kabinettssitzung das sogenannte Klimakabinett an, offizieller Name Kabinettsausschuss Klimaschutz. Das Klimakabinett wird sich mit dem Stand der Beratungen auf EU-Ebene befassen. Es wird eine Bilanz rund ein Jahr nach Beschluss unseres deutschen Klimaschutzprogramms 2030 ziehen. Es wird um den Umsetzungsstand und die anstehenden Aufgaben bei der Entwicklung und dem Markthochlauf von Wasserstofftechnologien gehen und um die Elektromobilität. Und das Gremium wird auch sich zu Fragen der Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen austauschen. Zudem wird die Umsetzung von Maßnahmen beraten um die Bundesverwaltung bis 2030 klimaneutral zu machen. Ebenfalls am Mittwoch, 15 Uhr, dann die reguläre Besprechung der Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin, also der Dezember-Termin. Einen wichtigen Themenschwerpunkt dabei wird natürlich wieder die Pandemie mit all ihren Auswirkungen und Facetten bilden. Aber weitere wichtige Themen gibt es auch. Die Umsetzung der Energiewende, die Digitalisierung, Bürokratieabbau, Verwaltungsmodernisierung, Ganztagsbetreuung im Grundschulalter und europäische Themen stehen auf der Tagesordnung. Im Anschluss an diese Videokonferenz gibt es eine Pressekonferenz im Kanzleramt mit dem Format, das Sie jetzt schon kennen, die Bundeskanzlerin, Berlins regierender Bürgermeister Müller und Ministerpräsident Söder. Donnerstag, 3. Dezember um 14 Uhr ein Austausch der Bundeskanzlerin per Videoschalte mit Wirtschaftsvertretern und Vertreterinnen zum Thema digitale Identitäten. Da geht es zum Beispiel um die Initiative der Bundesregierung, bis September 2021 den Personalausweis nutzerfreundlich im Smartphone verfügbar zu machen. Parallel dazu möchte die Bundesregierung ein deutlich darüber hinausgehendes, europäisch anschlussfähiges, sogenanntes Identitätsökosystem anstoßen. Es sind immer noch in sehr, sehr vielen Anwendungsfällen für die Bürger weitere Nachweise der eigenen Identität notwendig. Das gilt in der Verwaltung wie auch genau in der Privatwirtschaft. Die Carsharing-App will eben neben dem Personalausweis auch noch ihren Führerschein sehen. Wenn man einen BAföG-Antrag stellt, setzt das einen Gehaltsnachweis voraus. Viele Anwendungen brauchen zusätzlich beispielsweise noch die IBAN-Nummer. Darum wird es praktischerweise gehen. Und das sind die Termine gewesen.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Dann gehe ich sie einmal kurz durch und mit der Frage, ob es jeweils Fragen dazu gibt. Die virtuelle Konferenz EU, das sehe ich nicht. Der Bürgerdialog sehe ich auch nicht. Der Digitalgipfel, das Bundeskabinett und das anschließende Klimakabinett. Herr Jordans.
Zum Klimakabinett hätte ich die Frage, wird es denn vor diesem Klimakabinett nächsten Mittwoch Gelegenheit geben, auf EU-Ebene über die Klimaziele der EU für 2030 zu diskutieren? Die sind ja bis Ende des Jahres fällig, diese Ziele, und viel Zeit bleibt nicht.
Also das ist natürlich auf EU-Ebene in diesem Jahr bereits intensiv Thema gewesen. Ich kann Ihnen jetzt keinen EU-Termin nennen vor dem nächsten Mittwoch, an dem dieses jetzt wieder in der vollen Runde der EU-27 beraten würde. Ich hoffe, ich übersehe keinen.
Darf ich dann nachfragen, ob eigentlich nur der Ratsgipfel im Dezember dann als Entscheidungsmöglichkeit für dieses Thema bleibt?
Ja, ich muss Sie da an den Präsidenten des Europäischen Rates und sein Sekretariat verbinden, denn dort werden natürlich die Tagesordnungen für Räte und auch die Frage, ob es andere Räte noch geben muss, festgelegt. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, auch als Ratspräsidentschaft, dass wir diesen wichtigen Beschluss fassen. Ja.
Wir wechseln einmal kurz, weil das BMU dazu eine Ergänzung hat. Entschuldigung.
Ja. Zum Stand der Verhandlungen zum europäischen Klimagesetz kann ich einerseits noch mal darauf verweisen, dass das ja eine partielle Einigung zum europäischen Klimagesetz bereits erreicht worden ist. Und diese liegt vor, die liegt seit dem letzten Umweltrat, der im letzten Monat stattgefunden hat. Es ist die bekannt. Und jetzt wird im zweiten Schritt dann das europäische Klimaziel besprochen. Da gibt es einen A2-Schritt. Das eine ist der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs. Herr Seibert hat es schon kurz angesprochen. Dort wird am 11. Dezember über das europäische Klimaziel beraten, besprochen, gegebenenfalls beschlossen. Und dann wird der Umweltrat am 17. Dezember das europäische Klimagesetz dann in der gesamten Fassung, in der vollständigen Fassung vorlegen. So ist der Plan. Aber wie gesagt, die partielle Einigung besteht ja schon. Und das macht eigentlich den großen Teil des europäischen Klimagesetzes auch aus, das, was am was beim Umweltrat bisher erreicht worden ist.
Dann bin ich bei diesem Thema bei Herrn Jessen.
Ja, es wäre eine Frage zur Einbeziehung des Parlaments in klimapolitische Beschlüsse an dieser Stelle oder extra Punkt. Gut, geht an Herrn Seibert. Die Kanzlerin ist ja in der vergangenen Woche im Parlament auch dafür kritisiert worden, dass das Parlament sozusagen über Beschlüsse der Regierung und auch mit den Ministerpräsidenten regelmäßig erst nachträglich informiert werde.
Jessen, können Sie ein bisschen deutlicher in das Mikro sprechen, dass man es auch in der Übertragung besser hört? Danke.
Gut. Herr Seibert, in der Bundestagsdebatte der vergangenen Woche wurde die Kanzlerin auch dafür kritisiert, dass das Parlament sich zu häufig erst im Nachgang informiert fühlt über klimapolitische Beschlüsse und Corona-politische Beschlüsse. Das geht ja zusammen. Hat diese Kritik irgendeine Wirkung? Wird darauf reagiert?
Also jetzt vermengen Sie ja mehrere Themen miteinander. Es ist ganz gut, dass Herr Haufe hier vorne sitzt. Der kann Ihnen sicherlich berichten, wie die klimaschutzpolitischen Beschlüsse der Bundesregierung natürlich auch im Bundestag verabschiedet worden sind, debattiert worden sind. Und das würde ich vielleicht gerne Ihnen jetzt machen lassen.
Ja, ich kenne jetzt diese Stimmen nicht, die Sie da zitieren. Ich weiß nicht, ob Sie die europäische Ebene meinen oder die deutsche Ebene. Jedenfalls auf deutscher Ebene ist es ganz klar, dass wir eigentlich in regelmäßiger Reihenfolge das Parlament dazu debattiert hat, ausführlich beteiligt ist, sich regelmäßig auch Dinge natürlich an den Vorlagen der Bundesregierung dann auch ändert. Das ist eigentlich gang und gäbe. Und auch im Europäischen Parlament ist es ähnlich. Wir haben ja dort ein Trilogverfahren, das ansteht. Auch dort befinden wir uns im engen Austausch, selbstverständlich im Rahmen des Triloges. Und das habe ich jetzt gerade gar nicht genannt. Der Trilog mit dem Europäischen Parlament über diese partielle Einigung, der wird ja beginnen in der nächsten Woche. Also auch das ist, denke ich, ein klares Signal, dass wir mit den Institutionen hier an einer schnellen, zügigen Einigung an allen Stellen interessiert sind, damit eben für die nächsten Jahre bis 2030, ist ja oft gesagt worden, das ist die entscheidende Dekade für den Klimaschutz, eben die entsprechende Sicherheit besteht und die höheren Ziele dann auch da sind.
Dann fragt der Kollege Wiedemann von der Redaktion Energate auch zum Klimakabinett, ob es dort auch um die Folgen eines höheren EU-Klimaziels für Deutschland gehen wird, ob sich das Klimakabinett damit befassen wird.
Ich habe einige Themen für das Klimakabinett genannt. Darüber hinaus kann ich jetzt den Beratungen nicht vorgreifen.
Dann bin ich bei den Bund-Länder-Beratungen die MPK und habe dazu eine Frage des Kollegen, jetzt muss ich einmal kurz gucken, des Kollegen Delfs von Bloomberg, ob dieser Termin mit den Ministerpräsidenten am kommenden Mittwoch der letzte Termin vor Weihnachten sein wird, mit den Ministerpräsidenten, der letzte mit den Ministerpräsidenten, so.
Es ist der regelmäßige Dezembertermin in diesem Kreis und ich kann hier keine abschließende Aussage machen. Es ist der letzte regelmäßige Termin in diesem Kreis. Es ist in den letzten Tagen gesagt worden, dass es noch einmal möglich ist, dass es eine weitere Abstimmung von Bund und Ländern in diesem Format im Laufe des Dezembers gibt. Aber ich habe Ihnen dafür keine Informationen heute präziser Art mitgebracht.
Weitere Fragen zu diesem Termin? Das sehe ich nicht. Und dann habe ich noch den Austausch mit Wirtschaftsvertretern zum Thema digitale Identitäten. Das sehe ich auch nicht. Jetzt hoffe ich, ich habe keinen Termin in der Liste vergessen. Und dann haben wir noch eine Ankündigung vom Auswärtigen Amt zu Äthiopien. Bitte sehr.
Richtig. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Außenminister Maas heute seinen Amtskollegen aus Äthiopien treffen wird, Herrn Demeke Mekonnen, der gleichzeitig auch der Vizepremierminister von Äthiopien ist. Das Gespräch hat um 12 Uhr bereits begonnen. Inhaltlich wird es um bilaterale und regionale Fragen gehen, vor allem aber natürlich um den aktuellen Konflikt in der nordäthiopischen Region Tigray.
Dazu Herr Jordans oder ein neues Thema? Dazu, ja.
Ja, ich nehme an, wenn Sie sagen treffen, dass das virtueller Art sein wird. Ist das richtig? Und war irgendeine Überlegung da auch vorher, nachher Pressestatements, Pressekonferenz zu machen?
Was Ihre erste Frage angeht, so befindet sich der äthiopische Außenminister im Moment auf einer Europareise. Das heißt, das Treffen auch mit unserem Außenminister wird physisch oder findet im Moment physisch statt. Und es ist keine Pressebegegnung geplant aus terminlichen Gründen.
Schade. Dann Herr Tofinier. Hat sich erledigt? Okay. Ich habe eine ganze Reihe an Fragen zu weiteren Feld EU und beginne mal mit einer der Kolleginnen Garus von der spanischen Nachrichtenagentur EFE an Herrn Seibert adressiert. Spanien, Italien, Griechenland und Malta haben in einem Schreiben an die EU-Kommission und an die Bundeskanzlerin mehr Solidarität anderer EU-Länder bei der Aufnahme und Verteilung von Migranten und Flüchtlingen und einen dauerhaften europäischen Mechanismus gefordert. Wie ist die Haltung der deutschen Ratspräsidentschaft zu den Forderungen dieser vier Mittelmeeranrainer?
Ich kann jetzt den konkreten Brief nicht kommentieren, weil er mir nicht vorliegt. Ich kann sagen, dass im September die Europäische Kommission ja ihren Vorschlag für eine Reform der Migrations- und Asylpolitik in Europa vorgelegt hat. Wir sehen darin eine gute Grundlage, um Fortschritte zu erzielen. Auch wir sind der Überzeugung, eine gemeinsame europäische Migrations- und Asylpolitik ist notwendig und sinnvoll. Es hat dazu schon Austausch der Innenminister gegeben. Es ist Thema des Rats der europäischen Innenminister gewesen. Für uns ist ein Vorantreiben dieser Reform ein wichtiger Schwerpunkt unserer deutschen Ratspräsidentschaft.
Frau Rosbach, wenn ich das richtig sehe mit der Maske, ist es immer ein bisschen schwer zu erkennen.
Genau, Rosbach SZ. Ich habe auch eine EU-Frage. Und zwar gibt es eine Meldung aus Polen, dass der Premierminister mit der Kanzlerin telefoniert und es soll um das EU-Budget gehen und die Verhandlungen. Und ich wollte gerne wissen, eine Frage an Herrn Seibert, wie groß die Kanzlerin die Chancen noch einschätzt, wie viel Spielraum ist da noch im Streit um den Rechtsstaatsmechanismus, wie viel Zeit bleibt da eigentlich noch für die Einigung, gibt es irgendwelche Fortschritte?
Also die Kanzlerin hat sich ja zu der Situation im Zusammenhang mit mehrjährigem Finanzrahmen, Aufbaupaket, Konditionalitätsmechanismus nach der Videokonferenz des Europäischen Rates vergangene Woche geäußert. Sie hat ganz klar gesagt, es stehen weitere Gespräche mit Ungarn und Polen an. Gespräche darüber, wie es eine Lösung geben kann. Und das ist ein andauernder Prozess. Ich muss Sie um Verständnis bitten, dass ich da jetzt nicht über Einzelheiten Auskunft geben kann. Aber das ist natürlich eine noch nicht gelöste und sehr schwere Aufgabe.
Noch ein Zusatz. Wie beurteilt es denn die Kanzlerin, dass der EVP-Fraktionschef Manfred Weber aus der ungarischen Regierungspartei Fidesz mit Gestapo-Vergleichen beschimpft wird?
Beschimpfungen führen ja in Europa sowieso nie zu positiven Resultaten für alle Seiten. Darüber hinaus will ich das nicht kommentieren. Wir sehen, dass es eine sehr schwierige Aufgabe zu lösen gibt, nämlich einen Weg zu finden, der für das Europäische Parlament, für die Mitgliedstaaten annehmbar ist. Die Bundeskanzlerin hat ihre Überzeugung klar zum Ausdruck gebracht, dass mit der Einigung, die wir als Ratspräsidentschaft mit dem EP bezüglich des Konditionalitätsmechanismus ausgehandelt haben, ein sehr guter, ausgewogener Kompromiss gefunden ist. Nun müssen Gespräche geführt werden, wie eine Lösung aussehen kann.
Dann habe ich eine Frage digital an das Auswärtige Amt zum Syrien-Abschiebestopp. Der Kollege Guggemus von der neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft bezieht sich auf ein Zitat in der dpa von Herrn Seehofer, der, also ich zitiere, ich werde bei der Innenministerkonferenz dafür eintreten, dass wir anstelle eines generellen Abschiebestopps künftig zumindest für Straftäter und Gefährder wieder in jedem Einzelfall prüfen, ob Abschiebungen nach Syrien möglich sind, Zitat Ende. Wie steht das Auswärtige Amt zu dieser Forderung und halten Sie es für möglich, dass die Einschätzung zur Lage in Syrien geändert wird?
Das ist eine Frage, zu der sich sicherlich im Detail das Innenministerium besser äußern kann, denn wir haben an dieser Stelle hier schon mehrfach gesagt, dass die Entscheidung darüber, ob Abschiebungen nach Syrien überhaupt möglich sind, also auch die Frage eines Abschiebungsstopps, nicht das Auswärtige Amt trifft, sondern die Innenministerkonferenz.
Wollen Sie dazu ergänzen? Bitte.
Ja, also es gilt ja derzeit ein genereller Abschiebestopp nach Syrien bis zum Ende des Jahres. Das heißt, ganz unabhängig vom Einzelfall, ob Straftäter oder Gefährder, Syrer werden nach jetziger Praxis unter gar keinen Umständen abgeschoben. Das kann, wie in der Frage ja auch schon angesprochen, nach Auffassung des Bundesinnenministers nicht ausnahmslos gelten. Und die Innenministerkonferenz wird im Dezember über die Verlängerung genau dieses Abschiebestopps entscheiden. Der Bundesinnenminister wird hierbei dafür eintreten, dass anstelle eines generellen Abschiebestopps künftig zumindest wieder für Straftäter und Gefährder in jedem Einzelfall geprüft wird, ob Abschiebungen nach Syrien nicht doch möglich sind.
Dazu noch eine Frage.
Uli Haug vom ARD Hörfunk, doch noch eine Frage an das Auswärtige Amt. Was die Sicherheitseinschätzung für Syrien angeht, bin ich da richtig informiert, dass die letzte irgendwie aus dem Mai ist? Hat sich da wesentlich noch mal etwas geändert, was diese Sicherheitseinschätzung angeht? Und ist die dann nicht grundlegend? Oder kann das Innenministerium noch mal eine eigene Einschätzung vornehmen?
Es ist richtig, das Auswärtige Amt erstellt regelmäßig Berichte über die Lage in Syrien, die den Ist-Zustand im Land beschreiben. Auch im Dezember werden wir einen solchen Bericht wieder übermitteln an die Innenbehörden. Diese Lageberichte dienen dann eben als eine von verschiedenen Entscheidungsgrundlagen für die mit Asylfragen befassten Gerichte und Behörden, um eine Entscheidung in Einzelfällen zu treffen.
Zusatz, liegt diese neue Einschätzung dann vor der Innenministerkonferenz am 9. Dezember vor und kann die Grundlage dann für mögliche Entscheidungen sein oder können Sie das noch nicht beantworten?
Der nächste Lagebericht wird turnusgemäß im Dezember den Innenministern vorgelegt.
Dann bin ich nochmal bei Frau Rosbach.
Ja, ich würde im BMI da nochmal nachfragen wollen, auf was denn Herrn Seehofers Einschätzung sich denn stützt, weil wir ja gerade gelernt haben, dass der aktuellste Bericht noch nicht vorliegt. Also er hat ja die Aussage aber jetzt schon getätigt. Also auf was stützt er sich? Wie kommt er zu der Einschätzung?
Also es geht im Grunde darum, dass der Innenminister ein Signal an Straftäter und Gefährder senden will. Und zwar, dass Straftäter und Gefährder ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland verwirkt haben. Und dass sich die gesamte Bundesregierung dafür einsetzen muss, dass im Einzelfall entschieden wird, dass Straftäter und Gefährder wieder abgeschoben werden.
Nachfrage, ja.
Also Nachfrage, es geht also um das Signal und nicht um einen Schluss, den er zieht aus einer sich veränderten Lage in Syrien.
Es geht am Ende darum, dass sich die gesamte Bundesregierung dafür einsetzen muss, dass Straftäter und Gefährder unser Land wieder verlassen.
Dann nehme ich jetzt an dieser Stelle eine Frage des Kollegen Gavriles vom Deutschlandfunk zu Frontex dazu. Wie steht die Bundesregierung unter der aktuellen Ratspräsidentschaft zu den illegalen Pushbacks in der Ägäis, die unter Beobachtung und zum Teil auch unter Mitwirkung von Frontex stattgefunden haben? Ist aus Sicht der Bundesregierung Frontex-Chef Legerdi noch haltbar? Sie ist nicht genau adressiert, wer auch immer sich angesprochen fühlt.
Vielleicht das Innenministerium? Ja. Ich würde vorschlagen, das Innenministerium, ja. weil es diese Woche bereits Thema war.
Also ja, wir kennen die Medienberichte Und auf Bitten der Europäischen Kommission wird der Frontex-Verwaltungsrat innerhalb der nächsten 2 Wochen eine weitere Sitzung abhalten, um den von Frontex vorgelegten Bericht zu den Vorwürfen zu den Pushbacks zu erörtern.
Und dann nochmal die Nachfrage, ob aus Sicht der Bundesregierung der aktuelle Frontex-Chef noch haltbar ist.
Wir haben derzeit noch keine belastbaren Beweise, dass illegale Pushbacks stattgefunden haben, sodass ein Kommentar diesbezüglich entbehrlich ist.
Dann Herr Jessen dazu.
Ja, das Thema war am Mittwoch hier schon diskutiert worden. Da hat Herr Alter gesagt, dass parallel zur REC-PK eine Sitzung des Frontex-Aufsichtsrats stattfände, wo die Sachverhalte diskutiert würden. Die ist ja nun vorbei. Können Sie uns sagen, ob die Bundesregierung nach dieser Sitzung, in der es ja auch noch mal darum gegangen ist, dass es Frontex-interne Berichte gab, also von Frontex-Beamten selbst, dass es zu Pushbacks gekommen sei, und diese Berichte wurden von Herrn Legerie faktisch unterschlagen. Wie bewertet vor diesem Hintergrund, der dokumentiert ist, die Bundesregierung das Agieren des Frontex-Chefs?
Ja, wie ich bereits erwähnt habe, wird es eine weitere Sitzung des Verwaltungsrats geben, sodass die weitere Aufklärung des Sachverhalts abzuwarten bleibt, bevor eine Bewertung vorgenommen werden kann.
Da sehe ich jetzt keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Dann komme ich zu einer Frage zu dem Fall Nawalny an Herrn Seibert von der Kollegin Firsova von Interfax. Laut Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage von AfD-Abgeordneten wurden die Spuren von Novichok im Fall Nawalny nicht nur auf der Wasserflasche gefunden, sondern auch auf anderen Gegenständen. Was sind das für Gegenstände und ist nun klar, wie das Gift in den Körper des Politikers geraten ist?
Frau Firsova wiederholt hier eine Frage, die sie uns schon schriftlich gestellt hat, auf die sie auch eine schriftliche Antwort hat, dass wir unseren bisherigen Erklärungen dazu nichts hinzuzufügen haben.
Okay, der Herr Jessen zu diesem Thema auch?
Ja, zu Nawalny hätte ich eine Frage ans BMJ.
Dann wechseln wir einmal, dann warten Sie vielleicht noch kurz.
Es gibt ja wiederholt die Kritik von russischer Seite, zuletzt glaube ich auch erneuert vom russischen Außenminister Lavrov, dass Deutschland den Rechtshilfeersuchen auf Überlassung von Informationen nicht nachkomme, dass dies in der Bürokratie hängen bleibe. Wie ist da, Herr Keil, der Stand der Diskussion? Warum werden die Informationen, die Russland haben möchte, offenbar immer noch nicht geliefert?
Ja, davon kann keine Rede sein, dass sich das verzögert oder insgesamt die Rechtshilfeverfahren verzögert. Wir haben ja hier mehrfach über den Stand berichtet. Es gibt insgesamt 4 russische Rechtshilfeersuchen im Fall Nawalny. Alle 4 werden von der Berliner Justiz bearbeitet. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hatte sich auch schon vor einigen Wochen dazu geäußert, dass die Ersuchen, soweit es persönliche Informationen, Gesundheitsinformationen geht, auch von der Zustimmung des Betroffenen abhängig sind. Wir haben hier in der Regierungspressekonferenz darüber berichtet, dass das Bundesamt für Justiz der russischen Generalstaatsanwaltschaft geantwortet hat. Der Kern dieser Antwort war, dass Voraussetzung für Rechtshilfe ein formelles Ermittlungsverfahren, also ernst gemeinte, förmliche Ermittlungen in Russland sind. Und das ist unverändert der Stand der Dinge.
Nachfrage, ja.
Soweit ich weiß, gab es da auf diese Auffassung eine Replik von russischer Seite, die wohl darauf hingewiesen haben, dass das russische Rechtssystem bei Verfahren andere Schritte vorsehe. Kann es sein, dass die Übermittlung von Informationen deswegen unterbleibt, weil unterschiedliche Auffassungen, was Verfahren und was Schritte zur Einleitung eines Verfahrens sein, dann wäre das eine Geschichte ohne Ende.
Also über die Rechtshilfeersuchen ist noch nicht entschieden. Das geht ja aus meiner Antwort hervor, sondern sie werden bearbeitet. Sie werden auch zügig bearbeitet. Das Bundesamt für Justiz steht insofern mit der russischen Generalstaatsanwaltschaft in Kontakt. Die Antwort, die dazu eingegangen ist, auf die Sie sich jetzt beziehen, wird durch das Bundesamt für Justiz geprüft. Und insofern geht es nicht um sozusagen die Eigenheiten des russischen Strafprozessrechts, sondern es geht um das, woran wir in Deutschland gebunden sind, das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, die Strafprozessordnung. Und das sind die Voraussetzungen, auf denen wir Rechtshilfe leisten können. Da ist die Frage, ob die erfüllt sind. Dazu haben wir Rückfragen gestellt und das ist der aktuelle Stand der Dinge.
Vielleicht ist es auch noch mal eine Gelegenheit, daran zu erinnern, ein russischer Staatsangehöriger wurde auf russischem Boden Opfer eines Angriffs mit einem militärischen Nervenkampfstoff. Mögliche Orte der Tat liegen in Russland. Russland hat alles Notwendige, um in diesem Verbrechen zu ermitteln und es aufzuklären.
Dann habe ich jetzt digital eine letzte Frage an das AA und würde dann gerne einmal zu dem Themenkomplex Corona im weitesten Sinne wechseln. Und die Kollegin Klassmann von der dpa fragt, ob der neue Syrien-Lagebericht vor oder nach der Innenministerkonferenz vorliegen wird.
Die Frage kam eben schon in anderem Zusammenhang auf. Es ist so, dass dieser Lagebericht in regelmäßigen Abständen erstellt wird. Er wurde zuletzt im Juni diesen Jahres aktualisiert und im Dezember wird ein neuer Bericht vorliegen den Innenministern.
Okay, dann der Kollege Meyer von der dpa fragt zum Thema Corona. Einige Bundesländer wollen für Verwandtenbesuche zu Weihnachten Hotelübernachtungen zulassen. Ist das auch aus Sicht der Bundesregierung damit vereinbar, dass touristische Übernachtungen eigentlich generell nicht erlaubt werden sollen?
Ja, wir haben dazu gestern bereits Anfragen gehabt. Ich wiederhole das gerne noch einmal. Sie kennen den Beschluss von Bund und Ländern. Die Bürgerinnen und Bürger bleiben aufgerufen, touristische Reisen zu vermeiden. Da familiär bedingte Reisen von touristischen Reisen schwer abzugrenzen sind, haben sich Bund und Länder in ihrer Sitzung eben nicht darauf geeinigt, eine solche Ausnahme bei der Nutzung von Hotels in den Beschluss aufzunehmen. Sie ist nicht in den Beschluss aufgenommen worden.
Der Kollege Hönig von der dpa fragt an das Gesundheitsministerium, wie der Stand beim Ausbau der Impfzentren ist, ob das bei den 60 Zentren in Deutschland bleibt und ob dafür genug Personal vorhanden sei.
Also ich glaube, da liegt eine Verwechslung vor, denn was die Länder an den Bund melden und wo es mal diese anvisierte Zahl von 60 gab, sind nicht Impfzentren, sondern Anlieferzentren, also die Orte, an die der Bund den zentral beschafften Impfstoff liefert. Die Länder haben mittlerweile rund 30 Anlieferzentren genannt und oder Anlieferstandorte. Und um den Aufbau der Impfzentren kümmern sich die Länder.
Können Sie eine Zahl dazu nennen, wie viele Impfzentren deutschlandweit geplant sind?
Nein, das müssten Sie bei den Ländern erfragen jeweils.
Okay, dann frage ich mal in den Saal. Themenkomplex Corona, Herr Jordans.
Ja, erstmal eine Frage an Frau Norber. Es gibt ja inzwischen wohl in Deutschland mehr als 1 Million bestätigte Fälle. Hat denn das BMG oder untergeordnete Behörden eine Schätzung der Dunkelziffer derer, die Corona haben oder hatten? Und können Sie inzwischen sagen, ob die Prioritätsliste für die Impfung feststeht? Die Bundeskanzlerin hat ja gestern, glaube ich, von 27 Millionen Menschen mit, ja, also die gefährdet sind, gesprochen. Die können ja nicht alle mit den ersten Chargen gedeckt sein.
Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Eine Impfempfehlung ist ja parallel bei der STIKO in Arbeit und sie kann aber erst finalisiert werden, wenn die Daten aus den Phase-3-Studien vorliegen. Und zur Priorisierung wird das BMG eine Rechtsverordnung erarbeiten, wo das dann nochmal genau festgelegt ist. Aber ich habe hier am Montag schon gesagt, es hängt eben auch davon ab, welcher Impfstoff zuerst zugelassen wird und für welche Gruppen der dann eben besonders oder eben nicht geeignet ist. Insofern ist das alles noch ein laufender Prozess. Und darüber Ihre erste Frage?
zu der 1 Million und der Dunkelziffer.
Ach so. Also es gibt ja Studien, zum Beispiel mit Antikörpertests, die versuchen, sich diesen Zahlen zu nähern. Nach meiner Kenntnis gibt es da jetzt nicht die eine Zahl, die uns da vorliegt. Ich kann mich aber gerne noch mal schlau machen, ob das RKI dazu was hat. Ich gehe aber davon aus, dass Sie das im Situationsbericht auch veröffentlichen würden. Frau Rosbach dazu?
Ja, zu der Reihenfolge der Impfungen. Also man muss ja kein Prophet sein, um davon auszugehen, dass der BioNTech-Impfstoff der erste sein wird. Gibt es denn dafür schon Pläne, wie denn da die Reihenfolge aussehen soll? Da weiß man ja ungefähr, wie er aussieht und wie er wirkt.
Also wie gesagt, auch die STIKO-Empfehlung ist derzeit parallel noch in Arbeit, weil dafür noch abschließende Daten gebraucht werden. Aber das ist ein Prozess, der parallel zu dem Zulassungsprozess bereits läuft. Herr Jessen dazu?
Ja, zum Zulassungsprozess. Da gibt es das Problem, dass im Interesse von Langzeitfolgewirkungen auch weiterhin Kontrollgruppen, die mit Placebos behandelt werden, über längere Strecken behandelt werden müssen. Wenn sich nun herausgestellt hat, dass die Impfstoffe wirksam sind, die Placebos allerdings nicht, ist das dann ethisch zulässig und ist das ein Thema, mit dem sich das Gesundheitsministerium beschäftigt, weiterhin die Kontrollgruppe der Placebo-Empfänger über Monate den Impfstoff, der wirkt, nicht zukommen zu lassen?
Also das ist mir jetzt nicht bekannt. Es ist ja so, dass die Zulassung in dem sogenannten Rolling Review-Verfahren läuft. Das heißt, der EMA werden sozusagen parallel im Zulassungsprozess immer wieder kleinere Datenmengen zugeleitet, sodass man nicht alles auf einmal dann sichten muss. Und was auch so ist, ist, dass wir natürlich die Impfkampagne dann sehr eng monitoren werden. Das wird das RKI machen und natürlich wird auch das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Behörde weiterhin schauen, ob es Nebenwirkungen gibt. Das wird ganz eng begleitet. Aber zu Ihrer konkreten Frage kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann gerne mich da nochmal erkundigen.
Ja, das wäre nett, weil der Ansatz ist, dass üblicherweise bei der Zulassung von Medikamenten, wo es dann um langfristige Auswirkungen auch geht, man weiterhin die Kontrollgruppen beibehält, was dann logisch bedeuten würde, dass die Placebo-Gruppe eben keine Impfstoffe erhält, um
aber
Unterschiede feststellen zu können.
Aber Herr Jessens, hatten Sie eben schon ausgeführt, oder? Ja, also okay. Es wird nachgereicht, ja.
Das wird nach, danke.
Herr Jordans, dann nochmal zu dem Thema.
Ja, ich hätte noch eine Frage zu der Prioritätenliste. Und zwar gab es ja, glaube ich, eine Diskussion darüber, ob Mitglieder der Bundesregierung durch ihre herausgehobene und wichtige Funktion eine Priorität für diesen Impfstoff bekommen. Gibt es da abschließende Entscheidungen? Und Herr Seibert, sieht die Bundeskanzlerin denn es für notwendig, dass Sie und Ihre Kollegen, also die Minister, diesen Impfstoff möglichst bald bekommen?
Die Anfang. Die Bundesregierung und ihre Mitglieder werden sich nach dem richten, was von den zuständigen Experten für sinnvoll eingestuft wird.
Ja, und wie ich schon gesagt habe, wer genau zuerst geimpft wird, das steht noch nicht fest. Es gibt ja aber eine Diskussionsgrundlage von STIKO Leopoldina und Deutschem Ethikrat, wo es unter anderem um die Impfung von Risikogruppen geht, von medizinischem Personal und so weiter. Aber es gibt noch keine abschließende Empfehlung dafür.
Jetzt habe ich eine Frage im Anschluss an die Bereinigungssitzung, die sich an das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium richtet. Vielleicht können wir dann einmal mit BMI wechseln, weil diese beiden Ressorts gefragt sind. Und ich verweise den Kollegen, also die Frage kommt von dem Kollegen Langenstraß vom Bayerischen Rundfunk. Ich verweise ihn auch an die drei vorhergehenden PKs, die sich mit diesem Thema speziell befasst haben. Aber nichtsdestotrotz richten sich seine Fragen konkret an diesen beiden Ressorts. Und er bezieht sich auf Ralf Brinkhaus, der gestern eine stärkere Beteiligung der Länder an den Hilfen gefordert hat. Teilt die Bundesregierung diese Forderung prinzipiell? Und wenn ja, in welchem Umfang und welchen Bereichen könnten die Länder auch jetzt noch beteiligt werden?
Also grundsätzlich kommentieren wir ja einzelne Äußerungen aus dem politischen Raum nicht. Ich kann darauf hinweisen, dass die Minister, also Finanzminister Olaf Scholz und auch Herr Altmaier um 13.15 Uhr, also in wenigen Minuten, eine Pressekonferenz virtuell geben werden. Da wird das Thema sicherlich auch angesprochen werden können. Und ich kann auch darauf hinweisen, dass sich der Minister gestern zu dem Thema geäußert hat, gegenüber der Rheinischen Post, aber auch im ZDF-Heute-Journal. Da hat er gesagt, dass jetzt erstmal wichtig ist, dass wir die Beschränkungen und die Maßnahmen für November und Dezember entschieden haben und die sich daran anschließenden finanziellen Hilfen oder um die wirtschaftlichen Folgen dieser Beschränkung zu begleiten. Und dass darüber hinaus man dann bei den nächsten Maßnahmen gucken muss und dass das dann in der Verantwortung von Bund und Ländern ist.
Ich fand, das war sehr gut und umfassend dargestellt. Dem schließe ich mich an.
Gut, dann ich sehe jetzt auch keine weitere Meldung im Saal zu diesem Thema. Dann können wir im Grunde genommen, beziehungsweise gibt es an dieser Stelle Fragen noch ans Finanzministerium? Ehe wir wieder hin und her wechseln, das sehe ich nicht. Danke Ihnen. Dann komme ich zum Thema Kabinettsausschuss Rassismus und Demokratieförderung, das hier auch schon mal Thema war. Der Kollege Gabrieles vom Deutschlandfunk fragt an Familienministerium und Innenministerium. Sie sollen zeitnah einen Gesetzentwurf zur Demokratieförderung vorlegen. Das hat der Kabinettsausschuss gegen Rassismus und Rechtsextremismus beschlossen. Wann ist mit einem ersten Entwurf zu rechnen?
Ja, ich würde mal anfangen. Also es ist ja gerade erst die Sitzung des Kabinettsausschusses zu Ende gegangen und dieser Beschluss ergangen. Insofern kann ich da noch keinen zeitlichen Horizont nennen. Wir bemühen uns natürlich, da zügig voranzukommen. Davon können Sie auf jeden Fall ausgehen.
Das Innenministerium ergänzen?
Nicht sonderlich viel. Es werden die Eckpunkte dafür momentan gerade erarbeitet, wie das Gesetz ausgestaltet werden soll. Und das war's.
Okay, jetzt ging hier digital ein bisschen was durcheinander. Verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt hier einmal suche und das bezieht sich jetzt nochmal auf den Themenkomplex Corona an Herrn Seibert und das Gesundheitsministerium. Der Kollege Meyer von dpa fragt, ob die Bundesregierung befürchtet, dass eine größere zusätzliche Virusausbreitung durch die nicht abgestimmte Zulassung familiärer Übernachtungen in den Ländern möglich ist, passieren könnte.
Ich habe ja zu diesem Thema gerade schon die Antwort der Bundesregierung gegeben. Es ist nicht Teil des Beschlusses von Bund und Ländern, solche Übernachtungen zu ermöglichen. Grundsätzlich muss allen klar sein, dass es um Kontaktreduzierung geht. Das ist eines unserer stärksten Instrumente im Kampf gegen die weitere Ausbreitung der Pandemie. Und das heißt, auch wenn die Zahl der Kontakte, die in der Weihnachtszeit möglich sein sollen, höher liegt als im Rest des Dezembers, dann muss sich doch jeder oder sollte sich jeder bewusst sein, dass dieses kein normales Weihnachtsfest, sondern ein Weihnachtsfest in der Pandemie ist und dass in der Familie, in dem Kreis derer, die sich treffen, Vorkehrungen getroffen werden sollten, damit es eben ein Fest wird und keine Auslösung von Infektionen. Es gibt den sehr sinnvollen Rat für die, die das können, denen das möglich ist von ihren Arbeitsabläufen her, in den Zeiten, in den 5-6 Tagen vor dem Heiligen Abend eine sogenannte Schutzwoche einzulegen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Schulferien bereits am 19. Dezember beginnen sollen. Also eine Woche vor dem Weihnachtsfest, in der jeder seine Kontakte extrem reduziert, womöglich auch zu Hause bleibt, bevor es dann zum Beispiel zur Begegnung von Großvätern, Großmüttern und Enkeln kommt. Also Begegnungen schaffen die Gelegenheit zur Übertragung des Virus. Das ist nun einmal eine Tatsache. Und das sollte jeder auch gerade an Weihnachten im Kopf haben. Und dennoch ist uns ja allen gemeinsam das Ziel, dass dieses kein einsames Weihnachten werden soll. Das ist auch möglich, aber Vorsicht, Umsicht, Schutzmaßnahmen werden eine große Rolle spielen.
Vielleicht kann ich daran nochmal anschließen. Wenn ich das richtig sehe, ist es aber ja so, dass einzelne Bundesländer Hotelübernachtungen im familiären Kontext zulassen wollen und ob dann eben die Befürchtung der Bundesregierung besteht, dass dadurch die Virusausbreitung verstärkt werden könnte.
Naja, der Bund-Länder-Beschluss von Mittwoch gibt, wie es immer ist bei diesen Treffen der Bundeskanzlerin mit den Vertretern der Länder, die gemeinsame Linie vor. Das ist der Pfad, auf den sich Bund und Länder bei der Pandemiebekämpfung und jetzt für die nächsten Wochen bis zum Jahresende verständigt haben. Ich habe gesagt, dass familiäre Übernachtungen in der Weihnachtszeit in Hotels nicht Teil des Beschlusses sind und dass es dafür Gründe gibt. Die Umsetzung dieser Beschlüsse in die Verordnungen der Länder führt immer wieder dazu, dass es Abweichungen in Detailfragen gibt. Das ist jetzt mal ganz grundsätzlich gesprochen auch verständlich, weil die Bedingungen nicht überall gleich sind. Aber zum Thema Hotelübernachtungen habe ich jetzt das gesagt, was für die Bundesregierung zu sagen ist und was auch dem Stand der Beschlüsse von Mittwoch entspricht.
Die Frage, die von dem Kollegen Guggemus von der neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft eben noch ankam, sehe ich schon als beantwortet an. Jetzt frage ich nochmal in den Saal, ob es noch offene Fragen gibt. Das sehe ich nicht. Dann danke ich Ihnen.
Ich müsste noch eine ganz kurze, ich habe Frau Firsova mit ihrer virtuellen Frage Unrecht getan. Sie hat nicht eine eigene Frage von gestern wiederholt, sondern sie hat nur die gleiche Frage gestellt, die Herr Dolgunow von einer anderen russischen Agentur gestern gestellt hatte. Also Entschuldigung, Frau Firsova, die Antwort bleibt trotzdem die gleiche.
Aber diese Antwort liegt Frau Firsova auch vor?
Die habe ich ihr ja gegeben.
Okay. Also
dass wir den bisherigen Äußerungen nichts hinzuzufügen haben.
Alles klar, gut.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Dann sehe ich jetzt auch trotzdem keine weiteren Fragen und danke Ihnen und wünsche einen schönen Wochenausklang und ein hoffentlich freies Wochenende. Ja, doch, es gab noch eine Frage. Entschuldigung, die hatte ich nicht gesehen. Dann machen wir.
Sorry, ich dachte, ich hätte noch eine Frage an Justiz- und Verbraucherschutz, Thema Schufa.
Ja, dann machen wir die eben noch.
Und zwar hat die Schufa ja offenbar Bestrebungen oder hat vor, dass man auch in die Kondodaten von Personen oder von Bürgern reinschauen kann. Und da jetzt die Frage, wie bewerten Sie aus Verbraucherschutzsicht dieses Ansinnen von der Schufa oder eben von der Finapi GmbH, sich eben auch die Einsicht in private Kontodaten zu verschaffen? Und dann noch die Frage zu einer rechtlichen Bewertung, ist dieses Ansinnen durch die EU-Richtlinie PSD 2 gedeckt?
Ja, dieses neue Geschäftsmodell der Schufa namens CheckNow ist auch uns erst heute aus den Medienberichten dazu bekannt geworden. Das wirft rechtliche Fragen auf. Insofern werden wir uns das sehr genau anschauen, was die Schufa da plant und offenbar gerade in einem Pilotprojekt verfolgt. Was man allgemein natürlich dazu sagen kann, ist, dass Kontodaten, Kontoauszüge, Gehaltsdaten besonders sensible persönliche Daten sind und dass solche besonders sensiblen persönlichen Daten auch besonders zu schützen sind. Das ist letztlich ein Allgemeinplatz, der natürlich aus dem Datenschutzrecht folgt und dass Verbraucherinnen und Verbraucher über solche sensiblen Datenverarbeitungen selbst bestimmen können. Und das können sie nur selbst bestimmen, wenn sie eben transparent und nachvollziehbar informiert sind, was genau dort mit ihren Daten passiert. Das verlangt die Datenschutzgrundverordnung und die ist bindendes Recht. Man kann freiwillig in etwas nur einwilligen, wenn man über die nötigen Informationen verfügt, wenn man überschauen kann, was da passiert, wie lange, zu welchen Zwecken und so weiter. Das alles regelt das Datenschutzrecht, an das die Schufa da selbstverständlich gebunden ist. Und nach den heutigen Medienberichten prüft ja auch das zuständige Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht diesen Sachverhalt. Zu der Zahlungsdienste-Richtlinie, nach der Sie auch fragten, diese Richtlinie wäre im Bereich des Bundesfinanzministeriums. Was ich dazu sagen kann, ist, dass es in Deutschland im Zahlungsdienste-Aufsichtsgesetz geregelt ist und aber da letztlich ein Verweis ins Datenschutzrecht erfolgt und auch es ausdrücklich heißt, es bedarf der ausdrücklichen Einwilligung der Betroffenen und dann ist man wieder im Datenschutzrecht und was eine Einwilligung erfordert, habe ich ja gerade beschrieben.
Das heißt, die Länderebene ist im Großen und Ganzen dafür zuständig oder wird jetzt da auf Seiten der Bundesregierung, werden da Ministerien jetzt aktiv, um das sozusagen zu kontrollieren, was die Schufa da plant?
Also ich habe ja gesagt, wir schauen uns das genau an. Immer im Bereich der Schufa geht es um ja sensible Vorgänge, die Auswirkungen haben auf sehr viele Betroffene. Es hängt ja am Schufa-Score, hängen viele Verträge, kann im Zweifel daran hängen, ob man eine Wohnung bekommt oder nicht. Insofern ist es wichtig und schauen wir uns das an. Aber wir sind keine Aufsichtsbehörde als BMJV, sondern ich habe ja gesagt, die Datenschutzaufsichtsbehörden, in dem Fall Bayern als Zuständige, schaut sich das an. Und die Datenschutzbehörden sind unabhängig und die sind die Aufsichtsbehörden, bei denen sich Betroffene auch jederzeit beschweren können, jederzeit melden können. Aber wie gesagt, die prüfen das ja schon.
Kurzer Nachsatz noch ans BMF. Also ist man da dann auch noch mal in der Prüfpflicht drin oder wie bewertet das BMF das?
Wollen Sie dann noch mal wechseln?
Okay.
Dann danke für diese Verlängerung. Yeah.